Ich darf Sie zunächst auch wieder recht herzlich grüßen. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde unter dem Wort haben dürfen, damit wir klare Wegweisungen bekommen, das Ziel eindeutig nicht verwischt vor Augen sehen und dass wir in dem uns verordneten Lauf, so wie es Paulus sagt, die klare Blickrichtung haben, aber auch dann praktizieren, zu vergessen, was da hinten liegt. Ich bin mir dessen bewusst, wir können nicht aus eigener Kraft heraus all das, was auch in der Bibel an Ermahnungen und Erwartungen steht, erfüllen, sondern nur in dem Herrn, in seiner Kraft lebend, in seiner Erkenntnis und Weisheit wandelnd das Ziel erreichen. So möchte ich in meinem letzten Dienst hier etwas sagen, es wurde schon angedeutet, über den rechten Blick, das heißt die richtige Beurteilung der Zeitphänomene, Ereignisse und auch der Zielrichtung. Und zweitens, ich werde auch ganz konkret praktisch sagen, wie wir in den Alltagsschwierigkeiten auch da immer wieder den rechten Blick haben können. Ich wurde gerade, als ich dort noch innerlich etwas stille nahm, daran erinnert, dass ich mal ein eigenartiges Erlebnis hatte. In meiner früheren Heimatstadt dachte ich nach über einen guten Bekannten und Freund, der in eine ganz extreme Richtung abdriftete. Es war ihm nicht mehr zu helfen, er wartete immer auf ein sensationelles Ereignis im geistlichen Bereich und als er es nicht bekam, hat er sich das Leben genommen. 4 kleine Kinder, eine ganz traurige, dramatische Angelegenheit. Er war gar nicht mehr offen für das Heil und die Gnade. Und als ich darüber nachdachte, den Weg zu einem bestimmten Ziel ging, da plötzlich, weil ich nicht den Blick nach vorn gerichtet hatte, sondern auf etwas anderes, was mich da faszinierte, war ich doch gegen einen Laternenpfahl gerannt. Soll passieren, ja. Wo hatte ich hingeschaut? Da hatte irgendein Bierverleger ein Riesenschild angebracht. Und das hatte mich so angesprochen, aber negativ. Niederlage stand da. Sie wissen ja auch, was eine Niederlage im Sinne des Geschäftlichen bedeutet. Und das war mir doch wie ein Gleichnis, gerade für den Betreffenden, um den ich so litt. Wenn man also negativ schaut, fasziniert wird, auch von dem eigenen Versagen, von den Niederlagen, und sieht nicht das herrliche Licht, dann kann es eben zu einem solchen Bums kommen. Und darum ist es schon wichtig, dass wir die rechte Blickrichtung haben. Ich möchte in meinem ersten Teil noch einmal einige markante Zeichen aufleuchten lassen, die uns verdeutlichen, wir leben in einer immer dunkler werdenden Zeit. Das hast du, Gerhard, ja auch wohl als Thema vor, hier zu behandeln. Mein lieber Bruder Martin Buch gab mir eine Information über Ludwig Schneider auch herausgegeben, vermittelt, in der darauf hingewiesen wird, dass in Deutschland die Neonazis immer mehr Raum gewinnen und damit eine antisemitistische Haltung. Und das ist also etwas so Schauriges, was da auf einem Bild dargestellt ist. Da ist jemand gekreuzigt und wissen Sie wer? Hitler. Und es steht daneben: Adolf Hitler, gefallen für Deutschland, er lebt. Und oben drüber: Es kommt der Tag der Rache, da wird die jüdische Pest in der Welt ausgebrannt. Haben wir schon mal gehört. Und links mit größeren Lettern: Juda verrecke. Schaurig. Das ist heute wieder möglich. Und als ich heute Mittag mit meinem lieben Bruder einen Spaziergang machte, da habe ich noch darauf hingewiesen. Es steht in 2. Timotheus Kapitel 3, im Hinweis auf Eigenschaften des letzten Menschen, des Menschen der Ausreife. Unter anderem ein Begriff, der trifft hier eindeutig zu, und das ist der Begriff Lästerer. Lästerer in der Bosheit und Dämonie Satans. Da erkennen wir auch als Christen sofort den satanischen Angriff. Da, auf dieser Ebene, werden wir nicht verführt. Und ich wollte auch hier nur einmal diese Situation beschreiben, damit wir sehen, wie weit wir schon vorangeschritten sind. Aber es gibt auch noch für den religiösen Menschen verführerische Situationen. Ich habe bereits Drewermann erwähnt und will noch einmal daraus aus seinem Werk etwas zitieren. Er ist ja der, der im Augenblick als der Großketzer in der katholischen Kirche gilt, aber so viel Zulauf hat, dass alles fromme Volk erscheint. Bei uns, wie gesagt, im Schwabenland, in der Hochburg auch des Pietismus, über 1000 Leute, die ihm zuhörten. Bei ihm nimmt ja die Tiefenpsychologie selbst den Charakter einer höheren Wahrheit an und wird zum Lehrmeister der Theologie, wie er das sagt. Also mit Hilfe der Tiefenpsychologie muss die Bibel ausgelegt werden. Er fordert, dass die Theologie heute wesentlich der Tiefenpsychologie bedarf, um sich selber zu begründen und auszulegen. Er ist auch für die Entmythologisierung wie die Bultmannianer. Er wirft denen aber Rationalismus vor und setzt an die Stelle des Rationalismus das Emotionale, das, was aus den tieferen Schichten der Seele herauskommt. Und das ist heute übrigens der Trend. Selbsterfahrung, ein ganz persönlich erfahrbarer Spiritualismus. 50-60%, so Statistiken, der Menschen der Gegenwart haben solche esoterischen Erfahrungen gemacht. Das wäre also eine zweite, schon gewissermaßen höhere Ebene, aber nur relativ gesehen, wo der heutige religiöse Mensch anfällig ist. Die dritte Ebene, die vielmehr noch die Christen, auch jetzt die Evangelikalen, trifft, kommt von der charismatischen Seite. Entschuldigen Sie, wenn ich das immer wieder erwähne. Ich selber glaube, das darf ich hier bezeugen, an alle Charismata der Bibel. Ich wende mich nur gegen eine verzerrte Darstellung, dagegen, dass die Gaben die Stelle des Gebers einnehmen, und dagegen, dass nur spektakuläre Gaben in den Vordergrund treten. Die Gabe der Barmherzigkeit, des Mithelfens, Regierens, die wird gar nicht so sehr erwünscht. Da las ich doch, dass in einer Freizeit einer charismatischen Gruppe Kinder Visionen hatten. Sie wollen gesehen haben, Jesus selbst und Gott auf einer Wolke. So etwas wird dann von diesen Kreisen veröffentlicht. Nur doch eindeutig steht, dass Gott nie jemand gesehen hat. Wir können nur erleuchtete Herzensaugen bekommen, um in das Vaterherz zu schauen. Alle derartige Visionen, und das ist mir völlig klar, sind Verführung. Und ein weiterer Bereich, der uns auch warnen muss, der geht dahin, und das ist global festzustellen, im politischen Bereich, die UNO regiert, im wirtschaftlichen Bereich gibt es Kooperationen weltweit, und im religiösen Bereich wird auch eine falsche Einheit vorbereitet. Der bekannte Professor Kühn fordert: kein menschliches Zusammenleben ohne Weltethos der Nationen, kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Das klingt so sehr fromm. Wissen Sie aber, dass der Jesus auch gesagt hat, ich bin nicht gekommen, falschen Frieden, so sag ich jetzt, zu fördern, sondern das Schwert, das scheidet. Und die dritte Aussage, kein Friede unter den Religionen ohne Dialog unter den Religionen. Und Revermann sagt, es gibt nur eine Religion mit den vielfältigsten Formen. Dahin wird einmal die ganze Ökumene weltweit tendieren. So viel nur zu einigen Zeichen der Gegenwart. Und ich frage mich und wir fragen uns, welche Kriterien brauchen wir denn, damit wir erkennen können, in dieser Zeit, was sich anbahnt, an negativen Entwicklungen, an zunehmender Finsternis, an chaotischen politischen Verhältnissen, das ist alles nötig, damit der Ruf nach dem letzten Weltherrscher, nach dem starken Mann, weltweit erschallt. Ich nenne einmal einige grundsätzliche Momente, die wir beachten müssen. Erstens, wir brauchen eine auf Christus orientierte, biblisch klare Verkündigung, wo Christus, er gekreuzigt und auferstanden, nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern dieser Jesus nur als Religionsstifter, als ein großer Prophet anerkannt wird oder als ein soziales Vorbild. Da ist das zentrale Anliegen des Evangeliums nicht mehr berücksichtigt. Zweitens, wir brauchen eine klare biblische Anthropologie, das heißt ein biblisches Menschenbild. Hören Sie denn noch auch von den oberen Kirchenfürsten, dass dieser Mensch ein sündiger, gefallener Mensch ist, der der Erlösung bedarf? Ganz selten noch. Es wird immer appelliert an die Moral der frommen Leute. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Hören Sie aber auch, und da müssen wir uns fragen, da wo Menschen bewusst an Jesus glauben, einen Unterschied zwischen einem fleischlichen Christen und einem geistlichen? Darum ringt doch der Apostel Paulus, dass wir nicht mehr fleischlich im alten adamitischen Wesen stehen, sondern dass wir geistlich werden. Die Begriffe in Christus, Christus in uns, werden so vernachlässigt. Und ich darf es an dieser Stelle nochmal präzisieren. Es ist auch ein Unterschied des Glaubens, ob ich nur an Jesus glaube oder ob der Christus in mir selbst seinen Glauben auswirkt. Im Griechischen gibt es verschiedene Präpositionen, die das eindeutig differenziert darlegen. Wenn ich nur an Jesus glaube, bitte, das ist schon etwas Wunderbares, habe ich aber immer noch Distanz zu ihm. Und von dieser Position Christus in mir gehen leider nicht viele aus. Ich werde nachher noch etwas zu dieser fundamentalen Position sagen. Also wir brauchen ein klares, biblisch orientiertes Menschenbild, damit wir uns nichts vormachen. Denn alle Religionen bedeuten den Versuch des Menschen, von sich aus zu Gott zu gelangen. Drittens, wir müssen eine klare, differenzierte Heilsschau haben, nämlich dies, dass wir in der Zeit leben, in der das Wort Gottes aufs Vollmaß gebracht ist und in Sonderheit nach der Vollendung des Heils durch Jesus Christus durch den Apostel Paulus das Wort aufs Vollmaß gebracht ist. Die Irrungen entstehen heute dadurch, dass man meint, wir brauchten wieder Offenbarungsmethoden wie im Alten Testament, dass Gott sich visionär darstellt. In Hebräer 1, Vers 1 heißt es eindeutig, dass zuletzt Jesus Christus geredet hat. Früher hat Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet. Von daher erwarten wir keine neue Heilsoffenbarung. Wir brauchen den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, damit wir alle Schätze der Weisheit, die in Christus verborgen liegen, erkennen. Ein viertes, wir müssen ein klar neutestamentlich, ich sage sogar paulinisch orientiertes Gemeindeverständnis haben. Es geht in diesem Zeitalter um die Herauswahl, um die Ekklesia, also um diese Gemeinde, den Leib bzw. Körper des Christus. Sicher wird Gott auch durch die Evangelisation mit Billy Graham den einen oder anderen retten können. Aber ich habe die große Sorge, dass viel mehr Mitläufer auf diese Art und Weise, viel mehr Mitläufer gewonnen werden, wie damals auch bei Israel, die nicht eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen. Dafür sind mir all die Methoden zu sehr im Sinne auch weltlicher Propaganda ausgelegt. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir stehen. Ich möchte ja auch, dass die Massen schon jetzt zum Glauben kämen, aber das ist nicht das Programm Gottes. Hier müssen wir warten und dürfen Gott nicht vorgreifen. Und schließlich müssen wir die klare Zielrichtung haben. Und damit bin ich bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wie kann ich denn die richtige Blickrichtung gewinnen? Dazu gehört, und ich vertiefe jetzt einen Punkt, den ich angesprochen habe, ein ganz klarer Standort. Ich bin der Einzige hier in diesem Raum, der steht und diese Blickrichtung hat. Ich kann sie alle sehen, aber Sie können nicht jeden Einzelnen hier sehen. Sie schauen in der Regel 180 Grad diametral anders als ich. Ist die Blickrichtung entscheidend? Ja, und wovon hängt sie ab? Von meinem Standpunkt. Sehen Sie, wir können alle in einer Versammlung sitzen und können völlig unterschiedliche innere geistliche Standpunkte beziehen und auch eine völlig anders geartete Zielsetzung haben. Was ist denn der Standpunkt, den wir brauchen heute? Es ist einmal ein Felsenstandpunkt, der Christus. Aber eingeengt bedeutet das, es ist der gekreuzigte Christus. Wenn Paulus sagt in Galater 8, dass durch das Kreuz in die Welt der Kosmos gekreuzigt ist und er selbst mitgekreuzigt, dann bewertet er alle Ereignisse nicht mehr mittels seines Verstandes, seines Gefühls, seiner eigenen Empfindungen, sondern er nimmt die Position ein, die auch in Römer 6 von ihm beschrieben wird, nämlich, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist und wir sollen uns als Mitgekreuzigte, Mitgestorbene erachten. Und nur so gewinnen wir die nächste Position, die auch Tatsache ist, mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt und wir sitzen bereits dort, zu Rechten Gottes. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, nach Kolosser 3. Wenn wir nicht diesen Standpunkt einnehmen, sondern immer nur horizontal von einem irdischen Standpunkt aus schauen, gewinnen wir nie die letzte biblische Perspektive. Wir müssen uns das schenken lassen, offenbaren lassen. Das will aber Gott. Sicher ist das ein Geheimnis. Schauen Sie, von dort oben sieht doch alles ganz anders aus. Ich will es mal so bildhaft ausdrücken. Wie werden da die irdischen und auch persönlichen Belange so klein? Aber ich muss sagen, ich lese manches, auch im Sinne der Information, das Entscheidende ist aber immer wieder die Bibel, dass heute kaum verkündigt wird, dass wir Gläubigen diese herrliche Stellung haben. Unser Wandel, hat Luther übersetzt, da steht im Griechischen Politeuma. Unser Bürgertum, Politik steckt ja da drin, ist da droben und eben nicht mehr hier auf dieser Erde, wo wir menschlich manipulieren und dann auch manipuliert werden. Wo wir durch die Massenmedien inspiriert werden und auch von dort her so gefüttert werden mit Informationen, dass wir keinen klaren Durchblick mehr haben. Wir brauchen eine Position in Christus. Wir in Christus und er in uns. Eine wunderbare Stellung. Und von daher ergibt sich dann die Zielrichtung. Es gibt Nahziele und es gibt auch Fernziele. Wir stehen bald am Ende dieses Äons, wo wir offenbart werden mit ihm, nach Kolosser 3. Wenn er sich offenbart, dann wird endlich der Fülle Christus auch offenbar. Wir werden dann nach 1. Korinther 15 Auferweckte sein und Verwandelte. Etwas Wunderbares. Das ist das nächste Ziel. Es ist übrigens erstaunlich, dass ein gläubiger Jude, man findet es nicht immer oft, wirst du mir auch zugeben, Gerhard Fruchtenbaum, ja, diese wunderbare Differenzierung sieht. Und er sagt, die Gemeinde braucht gar nicht mehr auf äußere Dinge zu warten. Sondern dieses herrliche Ereignis steht bevor, unsere Vereinigung mit unserem Haupt. Darauf sollen wir warten. Aber wenn viele der modernen evangelikalen Kreise, die nun alles auf Evangelisation setzen, das darf ja sein, meinen aber, jetzt müssten gewaltige Erweckungen entstehen, dann ist das nicht gemäß der Prophetie und der Linie, die uns ein Apostel Paulus vorgesetzt hat. Und selbst wenn ich von einem Bruder, den ich sonst schätze, höre, wir brauchen heute Begeisterung, Atmosphäre und Erfolg, dann kann ich da keine biblischen Begriffe dahinter finden. Was heißt Erfolg? Wir brauchen Frucht in Christus. Hatte Paulus Erfolg? Am Ende? Alle haben sie ihn verlassen in Asien, in der Provinz Asia. Wie kommt das eigentlich, dass wir Menschen, auch die Gläubigen, immer in den Dimensionen dieser Welt denken? Es hängt damit zusammen, dass das verborgene Leben in Christus nicht gesehen und praktiziert wird. Wir schauen nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, sagt Paulus. Wir wandeln im Glauben. Und immer da, wo wir auf das Schauensmäßige aus sind, gibt's Verführung. Das ist nicht nur in der New Age-Bewegung der Fall, dass man da Visionen produziert. Das kann man aus den untersten seelischen Schichten heraus tun, das kann man psychologisch erklären, aber da ist sehr oft der Feind mit im Spiel. Wir brauchen also diese klare Zielsetzung. Und wir müssen auch, das habe ich gestern zum Ausdruck gebracht, die weiteren Etappenziele sehen in den künftigen Äonen. Der ganze Reichtum, die Herrlichkeit des Christus wird erst in den zukünftigen Zeitaltern, Äonen, an der Gemeinde offenbar. Bis schließlich einmal Gott sein wird alles in allen. Wer kann eine Antwort geben auf das Chaos dieser Zeit, auf die schlimmen Katastrophen? Doch nur die Gemeinde, der Leib des Christus, die einzelnen Glieder, die lebendig mit dem Haupt verbunden sind. Es bleibt sonst vieles, vieles offen. Nun wollen wir uns aber auch ganz konkret, praktisch und auch noch heilsgeschichtlich prophetisch mit den Blickrichtungen befassen. Ich werde am Anfang einige negative Blickrichtungen aufzeigen, damit in diesem Kontrastvergleich immer wieder deutlich wird, was nicht sein soll, aber was sein muss. Es gibt eine legitimierte, also auch von Gott beglaubigte Richtung zurück, aber auch eine ganz gefährliche. Ich habe neulich bei uns in einem Gespräch, als Geburtstag gefeiert wurde und die Verwandten da waren, meiner Frau gesagt, sag mir, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun, als immer nur das hervorzukramen, was mal war, über Menschen zu sprechen, wie sie mal waren und wie sie sich entwickelt haben? Ist das der ganze Lebensinhalt? Machen Sie das auch so? Sicher dürfen Sie es mal. Aber wer nur so nostalgisch verklärt die Vergangenheit betrachtet, ach, war das so schön, wäre es doch noch mal so, hätten wir noch die Zeiten. Es ist oft verhängnisvoll, was da ein Ballast mitgeschleppt wird aus der Vergangenheit, weil man immer wieder zurückblickt. Sicher ist dies auch notwendig, und das will ich noch einmal positiv unterstreichen. dass da, wo die Vergangenheit nicht gottgemäß bereinigt ist, sie aufgearbeitet wird, ins Licht gestellt wird. Das ist ja das Trauma der Deutschen. Die Not, dass wir die Nazizeit und auch die SED-Vergangenheit wohl nicht in den Griff kriegen. Erwarten Sie das? Ist ja bei anderen Völkern auch nicht anders. Psalm 103 zeigt die eigentliche und einzige Legitimation. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Im Sinne der Erinnerung. Was hat er denn Gutes getan? Deswegen sollen wir loben und danken. Der alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Es ist klar, nur dann, wenn wir die Vergangenheit gottgemäß bewältigt haben, können wir die Gegenwart und Zukunft auch im Lichte Gottes gestalten. Und es erschüttert mich schon manchmal, wenn ich in Konferenzen oder auch in Einzelgesprächen von älteren Leuten höre, dass sie da erst nach Jahrzehnten einige Dinge ins Licht stellen und bereinigen. Jahrzehntelang unnötig Ballast mit sie herumgeschleppt. Nein, das soll auch hier eine Ermahnung, aber auch Ermunterung sein. Es lässt sich frei von Schuld und Sünde in der Gegenwart wandeln und zielorientiert laufen, wenn wir nicht beschwert werden durch die Sünde. Lasst uns ablegen, die uns leicht umstrickende Sünde ist ein Aufruf. Und ich darf nochmal zurückkommen. Hier fängt an, die Psychologie gefährlich zu werden. Ich habe neulich noch mit dem Hausvater der langen Steinbacher Höhe über dieses Problem geredet. Ich hatte ihm ein gutes Buch geschickt, wo sich die Verfasser gegen eine Methode wenden, die heute bei vielen Psychologen gang und gäbe ist, nämlich, dass sie die Psychoanalyse mit der Seelsorge vermengen. Bitte, bei Drewermann haben Sie ja das Beispiel, dass dann doch die Psychologie die Herrschaft bekommt. Und ich habe ihm zwei renommierte, im evangelikalen Bereich bekannte Professoren genannt, deren Artikel ich gelesen habe und kann nur sagen, es ist eine schaurige Verirrung. Bei dem einen handelt es sich auch um Träume, dass Gott heute dauernd durch Träume zu uns redet. Und bei dem anderen geht es um eine völlige Fehlbeurteilung perverser sexueller Verhaltensweisen. So ragt die Psychologie hinein und so wird Vergangenheit nicht bewältigt mit psychologischen Methoden. Darum lasst uns das zum Schluss dieser Blickrichtung nochmal festhalten. Wir sollen die Vergangenheit bewältigen, gottgemäß, indem wir ihm unsere Schuld bekennen, indem wir keinen Ballast mit herumschleppen, indem wir dann frei wandeln können, weil wir wissen, unsere Schuld ist uns vergeben. Dann können wir loben und danken. Dann können wir frei sein. Und darf ich hier auch noch prophetisch einwenden und das darlegen, dass diese Situation so notwendig ist? Es hat mich, ich habe es schon oft gelesen, jetzt bei Daniel nochmal so angesprochen, als er sagt, am Ende der Tage werden viele prophetisches Verständnis gewinnen. In dem Zusammenhang sagt er aber ganz klar, dass die Betreffenden sich auch reinigen und läutern werden. Also ohne diese klare Haltung zum Herrn, ohne Vergebung der Sünden, ohne Reinigung, werden wir zwar, wenn wir uns mit der Prophetie befassen, unser Wissen bereichern können, aber es gibt keine echte geistliche Erkenntnis. Es geht also bei Erkenntnis immer um Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, ein falscher Blick, das ist der Blick um mich herum. Es ist etwas Typisches auch in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation, auch von der Psychologie angestachelt. Ich weiß das, weil ich 40 Jahre als Pädagoge auch von dieser Richtung her Informationen bekam, aber sie Gott sei Dank für mich nie verinnerlicht habe. Immer ist der andere schuld. die Eltern durch falsche Erziehungsmaßnahmen, der Ehepartner, und jetzt könnte ich auflisten. Du bist schuld, sagt der Nathan dem David. Und was kann noch geschehen, indem wir falsch die Schuld auf den anderen ablagern, wie das ja schon bei Adam und Eva der Fall war, als die erste Sünde einbrach? Es wurde immer die Schuld auf den anderen gelegt, bis nachher sogar auf Satan. Es entstehen durch diese falsche Blickrichtung auch im Sinne des Vergleichs immer mehr Minderwertigkeitsgefühle. Es kann da Hass entstehen. All die negativen Eigenschaften werden dabei entwickelt. Im Ost-West-Verhältnis wird das ja deutlich, dadurch, dass unsere Landsleute aus dem Osten neidisch auf uns, auf den Westen schauen, greift Unzufriedenheit um sich, ja, bis zum Hass. Ich habe das gestern schon einmal angesprochen. Oder wir haben völlig falsche Erwartungen an den anderen gerichtet. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte in diesem Zusammenhang doch dazu ermuntern, dass wir die richtige Blickrichtung haben, dass wir alles vom Herrn erwarten. Dann haben wir auch ein notwendiges Selbstwertbewusstsein, das Gott uns schenkt. Wir sind Kinder Gottes, ja noch mehr, wir sollen zur Sohnschaft heranreifen. Müssen wir uns dann vergleichen mit den Menschen dieser Welt, mit deren Position, deren Lebensart? Müssen wir dann auf die Villa des anderen schauen oder auf den dicken Wagen, den einer fährt? Müssen wir seinen Einfluss in der Wirtschaft oder in unserer Gesellschaft für uns zum Maßstab machen? Nein. Merken wir immer, wenn wir falsch schauen, um uns schauen, werden wir von der eigentlichen Blickrichtung abgelenkt. Nein, der Blick um uns ist keine Lösung. Die kommunistische Ideologie wollte ja auch Ähnliches erreichen, die Verhältnisse verändern, dann kommt der neue Mensch. Erwarten Sie nichts von veränderten Verhältnissen. Wenn das und das besser ist, dann ja. Nein, erwarten Sie alles von Gott. Dritte falsche Richtung ist der Blick in mich hinein. So eine falsche Seelenspiegelei. Als ich neulich mit jemandem über das Christus in uns sprach, da fragte der Betreffende mich, ja, was ist denn nun der Unterschied zwischen dieser Aussage und der Aussage derer, die heute scharenweise auch bekennen, Gott lebt in dir? Wissen Sie, dass das heute im weitesten Sinne der New Age-Bewegung verkündigt wird? Du musst nur ein neues Bewusstsein bekommen. Bewusstseinserweiterung. Gott selber lebt doch in dir und du bist eins mit der Schöpfung. Was ist denn der Unterschied? Oder wenn Vertreter einer fernöstlichen Religion auch im Sinne der Wiedergeburt biblische Begriffe verwenden, dann kann das zu Verirrungen und Verwirrungen führen. Nein, der Christus in uns kommt nur dadurch, im Sinne dieser geistlichen Prozesse bei uns zum Zuge, wenn wir an den Christus glauben, der für uns starb, der uns erlöst hat, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn bewusst aufnehmen in unser Leben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und ich halte es auch für gefährlich, wenn ein führender Pastor der charismatischen Bewegung, ich darf ihn nennen, Pastor Cho, sagt, du musst den Gott in dir anbeten. Es steht an keiner Stelle in der Schrift, auch wenn wir wissen, Christus in uns, dass wir den Christus in uns anbeten sollen, sondern wir haben den erhöhten Herrn anzubeten, dann wird der Christus in uns Raum gewinnen, Herrschaft gewinnen. Das ist der Unterschied. Das ist ja Verführung, dass viele biblische Begriffe genommen werden. Dass das die Verpackung ist, aber der Kern stimmt nicht. Und ich sage oft, die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist immer die gefährlichste. Aber auch noch ein anderer Aspekt, diejenigen, die sehr stark gefühlsmäßig veranlagt sind und meinen, nur dann wäre ihr Verhältnis zu Christus in Ordnung, wenn ein Hochgefühl da sei. Man muss eine entsprechende Stimmung haben. Nein, das ist ein Irrtum. Der Glaube hat es gar nicht zunächst mit Gefühl zu tun. Gefühle können auch kommen. Wir sind ja keine gefühlslosen Menschen. Es geht darum, dass wir mit dem Christus in uns rechnen, gerade in dieser Zeit, dass wir wissen dürfen, er hat es verheißen, dass wir nach Geist, Seele und Leib bewahrt werden dürfen und dass er das angefangene Werk bis zum herrlichen Ziel hindurchführt. Nein, das Schwert des Geistes will und soll gerade scheiden in uns zwischen Seele und Geist, dass wir nicht von unseren Gefühlen her, zur Seele gehört auch der Verstand, von dort her primär unseren Lebensweg vorgezeichnet bekommen, sondern von Jesus Christus. Vierte falsche Blickrichtung ist der Blick nach unten. Und das ist im Augenblick eine Richtung, die von vielen Menschen praktiziert wird, nicht jetzt wortwörtlich zu nehmen, sondern im übertragenen Sinne. Was meine ich damit? Okkultismus, Spiritismus, Spiritualität, einige Begriffe, erweitert jetzt, Esoterik, New Age-Bewegung. All das, was so die Leute fasziniert und was über die Massenmedien, ich lese das nur hin und wieder mal, ich schaue mir sowas überhaupt nie an, das wäre gefährlich, das, was die Menschen zu solchen Experimenten anregt. Hypnose als eine wissenschaftlich legitimierte Art wird hin und wieder sogar von Ärzten praktiziert. Ich habe selber unter dem Deckmantel der Psychologie während meiner Ausbildung das erlebt, wie da jemand hypnotisierte. Gott sei Dank hat man den Mann nachher entlassen. Ja, die Dämonie bricht ein, wir verspüren das. Darum ist wichtig, dass wir uns nicht faszinieren lassen. Aber das ist ja das Gefährliche, dass Satan nicht nur im Sinne der schwarzen Magie kommt, sondern auch der weißen. Dass er sich verstellt in einen Engel des Lichtes. Und selbst das Nennen des Namens Jesu ist kein Schutz davor, dass Menschen nicht verführt werden würden. Wir dürfen aber wissen, Christus ist gesetzt über alle Fürstentümer, Mächte und Gewalten und alles, was genannt werden mag. Er hat all die Dinge, ja das All, Tapanta, unter seinen Füßen und wir mit ihm. Epheser 1, 21 und 22 dürfen wir uns stützen. Und noch eine letzte falsche Blickrichtung. Gibt es denn überhaupt noch eine? Das werden Sie wahrscheinlich erstaunt sein, das ist die Blickrichtung nach vorn. Da sollen wir nicht vorwärts schauen, aber nicht im Sinne eines menschlichen Optimismus. Die Politiker verbreiten Optimismus. Wir haben ja einen Bundeskanzler, der immer vorwärts schaut. Es wird schon irgendwann besser werden. Wir werden es schon schaffen. Was wird uns alles, wenn die Werbetrommel gerührt wird, an positiven Dingen in der Zukunft liegen, verheißen? Dann, wenn wieder Wahlen anstehen, was verheißen uns die Parteien? Das Glück auf Erden. Verlassen sich nicht auf diese Parolen. Es hatte mal ein führender Politiker gesagt, es gibt nicht nur die ewig Gestrigen, sondern auch die ewig Morgigen. Und das will ja gerade der konziliare Prozess. Friede hier schon. Und er wird kommen, wenn wir die und die Bedingungen erfüllen. Der Papst meint, jetzt müssen wir evangelisieren, aber im katholischen Sinne, dann wird Friede kommen. Das ist eine völlig falsche Einstellung dieser Kirchen, das Reich Gottes hier bauen zu wollen. Das ist schon seit dem 4. Jahrhundert propagiert, seit Augustinus, De Civitate Dei, über diesen Gottesstaat auf Erden. Nein, das sind illusionäre Erwartungen. Das ist eine Schwärmerei. Und der unterliegen all die, die meinen, wir könnten Massenbewegungen durch Evangelisation erreichen. Kennen wir denn nicht die Stelle, es kommt niemand zum Sohn ziehen, denn der Vater? Sagt nicht Paulus, dass es ihm um die Etlichen, um die Einzelnen geht? Wir möchten immer unsere Vorstellungen und Wünsche realisieren, gehen aber nicht auf das Wort Gottes ein. Darum ist also auch ein religiöser Optimismus gefährlich. Und wissen Sie, er wird allerdings zunächst sich einmal erfüllen, dieser Optimismus, nämlich im Sinne einer vorübergehenden Welteinheit, politisch, wirtschaftlich, religiös. Das ist doch das Ziel Satans, hier die Einheit darzustellen. Falsche Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und mit der wollen wir uns jetzt zum Schluss im Sinne der wahren Blickrichtung befassen. Hebräer 12, 1 und 2. Wir sollen wegsehen, im Aufsehen, auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und die andere bekannte Stelle, die will ich noch einmal wörtlich lesen. Ich habe sie bereits zitiert aus Kolosser Kapitel 3. Da muss uns allerdings auch deutlich werden, es geht um eine Voraussetzung in unserem Leben. Nämlich, dass wir uns der göttlichen Heilstatsachen bewusst sind und sie auch für uns in Anspruch nehmen. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind all die Erwählten, vor Grundlegung der Welt Erwählten, jetzt Berufenen, die glauben, wie die Schrift sagt. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und auch die Philipper 3 Stelle habe ich schon hingewiesen, dass unser Politeuma, unser Bürgertum, unser Wandel dort im Himmel ist. Von dort erwarten wir ihn. Das ist die Blickrichtung, die wir brauchen. Und das ist schon vorab geschattet im Alten Testament, als Noah mit noch weiteren 7 Personen seiner Familie in der Arche war, hatte er nur eine Möglichkeit, nach oben zu schauen. Gott hat das bewusst so gemacht. Und sehen Sie, das ist ein typisches Bild auch für die Endzeit. Wir sollen nach oben schauen, damit wir auch nicht all die schlimmen, schaurigen Dinge dieser Welt so verinnerlichen, dass wir darunter kaputt gehen. Sicher sollen wir mitleiden, wenn wir das Chaos sehen. Aber es gibt auch ein falsches Anschauen dieser Dinge. Dieses Aufwärtsschauen ist nur möglich bei denen, die bereits auferweckt sind. Ich will es nochmal an einem Beispiel darstellen. Ich war Gott sei Dank nur kurze Zeit in Gefangenschaft am Schluss des Zweiten Weltkriegs. Aber es gab doch keinen einzigen Tag, an dem ich nicht innerlich daheim war. Ich habe mich auf den Tag der Entlassung gefreut. Ich habe mich danach gesehnt, endlich nach Hause zu kommen. Im Geiste war ich doch schon dort. Wo war mein Herz, mein innerstes Sehnen? Zu Hause. Nur dann, wenn wir bereits dort zu Hause sind, wir sind dorthin versetzt, dann ist das Ganze kein Krampf. Denn wo unser Schatz ist, ist dann auch unser Herz und umgekehrt. Menschen, die sich lieben, müssen sich doch nicht dauernd gewaltsam daran erinnern, dorthin zu denken, wenn sie mal getrennt sind. Und ich will noch mal einen Satz prägen, den ich oft schon gesagt habe. Was wir, beziehungsweise auch wen wir anschauen, das prägt uns, das gewinnt Macht über uns. Meinen Sie, die Menschen, die dauernd vorm Fernseher sitzen, die würden nicht geprägt? 17 Morde, habe ich jetzt gelesen, pro Tag gehen über die Flimmerkiste. Kinder schauen sich das an. Und da stand bei uns in der Zeitung, dass ein 12-Jähriger vom Nachbarn Geld erpressen wollte. Hinterher gefragt, wieso er denn zu dieser Idee käme. Tja, das habe ich im Fernsehen geschaut. Nicht, das ist das Negative. Was sehen denn die Menschen heute an? Flitter, Glanz, all diese Scheindinge, die durch Filme, Videos produziert und in die Welt hinausgeschickt werden. Es gibt aber auch feine kulturelle Dinge, von denen man sich prägen lassen kann. Ich habe nichts dagegen, dass man mal ein gutes Musikstück hört. Aber wer nur davon lebt, wird auch nur kosmisch geprägt. Wir sollen sinnen auf das, was droben ist, trachten nach dem, weil wir dort zu Hause sind und wir dort einmal nicht nur eine Ewigkeit, sondern Äonen verbringen werden. Ja, wenn es uns hier schon langweilig wird. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns hier dauernd ablenken müssen, meinen Sie, das würde nun total auf einmal anders sein? Unsere Gesinnung ist entscheidend. Wir brauchen eine klare Zielrichtung. Und noch eine Stelle aus 2. Korinther 3, ich habe sie auch oft zitiert, 17 und 18, auch da wird eine Voraussetzung genannt, nämlich wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Freiheit brauchen wir, um dann das praktizieren zu können. Nämlich ihn anschauen, werden wir verwandeln von einer Herrlichkeit zur anderen. Luther hat übersetzt von einer Klarheit zur anderen. Es ist mir deutlich, und ich will es nochmal sagen, diese Voraussetzung, wo der Geist des Herrn ist, kann man das nur schaffen. Wo der nicht ist, kann ich nicht befreit nach oben schauen. Da werde ich entweder fasziniert nach unten gucken müssen oder mich dauernd orientieren an der Welt ringsum. Bitte, ich sage das für mich, es ist ein ständiger Lernprozess. Es ist nicht so, dass ich nicht angefochten würde, auch durch das, was man so alles hier sieht, geht man durch eine Stadt. Was wird einem da alles angeboten? Was springt uns da alles in die Augen? Das gab's ja vor Jahrzehnten noch gar nicht. Als ich in London war, auf dem Piccadilly Circus, da war der Platz voller Lichtreklame, der größte Lichtreklameplatz in Europa. Faszinierend. Das ist wie ein Zirkus. Nur wo Freiheit ist, können wir ihn anschauen und werden damit verwandelt. Und liebe Brüder und Schwestern, ich komme damit zum Abschluss und will noch eine prophetische Perspektive geben, die für das Ende dieses Äons uns vorausgesagt ist. Ich habe es auch schon hier angedeutet, es ist bei den Gläubigen immer die Frage, werden wir denn in diese große Trübsal, in die Drangsal noch hinein müssen? Es ist unter vielen Gläubigen eine unterschiedliche Auffassung fanden, auch selbst unter denen, die in Langensteinbach Dienste tun. Erste Thessalonicher 5, Vers 9, ich habe gestern die Stelle auch schon zitiert, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Was heißt das? Denn das hängt auch mit der Zielsetzung zusammen. Wozu ist der Zorn Gottes da? Und eine solche Formulierung hängt eng zusammen mit einigen Aussagen des Alten Bundes. Ich darf mal hier Fruchtenbaum zitieren, der noch mehr Begriffe einfügt, als ich es gestern schon in einem anderen Zusammenhang getan habe, im Hinblick auf diese schreckliche Zeit. Es ist die Zeit der Drangsal Jakobs. Es ist auch nach Daniel die letzte, die 70. Jahrwoche. Das, was in der Offenbarung, in der Apokalypse wieder aufgegriffen und differenziert entfaltet wird. Es ist auch nach 5. Mose 32, 35 die Zeit des Richtens und Verderbens für Israel. Es ist die Zeit der Not und des Zorns. Da zitiere ich Jesaja 26, Vers 20 und Daniel 11, 36. Der Tag der Rache, Jesaja 34, Vers 8. Der Tag der Vergeltung, der Tag der Not, der Tag der Bedrängnis, der Tag des Zorns, Zephania 1, 15. Der Tag der Angst, der Zerstörung, der Tag der Finsternis, ein bewölkter Tag. All die Begriffe, so unterschiedlich sie jetzt durch Wörter ausgelegt sind, meinen jene Drangsals-, Trübsalszeit der Offenbarung. Und wir merken, das ist in Verbindung mit der Zurechtbringung Israels gesagt. Und ich will hier, auch damit wir klar sehen, drei Ziele angeben. Denn ich habe ja in diesen Tagen die Warum-Frage und die Wozu-Frage gestellt und sie zu beantworten versucht. Und ich zitiere hier auch einmal einen, der aus den Juden kommt. Damit nicht wir aus den Nationen, die sind die von oben herab, immer die Gerichte Israel nur allein zu billigen und wir, so sagen ja manche, wir werden dann entrückt. Wir sind damit nicht leidenscheu, es geht um eine klare Differenzierung. Die Gerichte kommen um der Sünde, um der Gerichte willen, um der Zurechtbringung Israels willen und um des Gerichtes an den Nationen willen. Erstes Ziel, der Bosheit und den Bösen ein Ende zu bereiten. An zwei Stellen der Bibel wird diese Absicht deutlich gemacht. Jesaja 13, 9, die Stelle lese ich einmal. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherziger, überfließender und glühender Zorn, das Land zur Wüste zu machen und die Sünder zu vertilgen. Und die zweite Stelle. Die Erde wird laut krachen, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird bedenklich wanken. Sie wird schwanken wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat liegt schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Am Ende, also vom Vers 20, wird dann das Hauptziel dieser Gerichte genannt. Die weltweite Schuld soll fallen und nicht wieder aufstehen. Aller Bosheit soll ein Ende gemacht werden. Das wird Gott selber tun. Und die Ausreife, die wir jetzt verspüren, das merken wir, ist bereits eine Hinführung zu dieser Katastrophe. Das bedeutet Gericht, aber ich habe auch gestern gesagt, es ist Gott sei Dank nicht das Letzte. Aber ich wollte jetzt noch einmal den Blick auf ein solches Nahziel richten und unsere Position, die Position der Gemeinde verdeutlichen. Zweitens, es ist damit verbunden, dann eine weltweite Erweckung. Die Gemeinde ist dann bereits beim Herrn. Das darf ich hier noch mal in Klammern dazusetzen. Das zweite Ziel also ist die Ermöglichung einer weltweiten Erweckung. Das erfahren wir ja in Offenbarung 7, 1 bis 17. Das Mittel, mit dem Gott diese weltweite Erweckung dann selber herbeiführt, während ja die Verse 9 bis 17 von den Ergebnissen sprechen, ist dann eindeutig und klar in Verbindung mit dieser Trübsal. Denn nachher kommt ja, das zeigt das Ergebnis, die große Schar aus jener Drangsal heraus. Sehen Sie, wenn Gott selber Erweckung will, auch durch solche Gerichte, dann wird das Ergebnis wunderbar sein. Aber wenn wir Menschen im Sinne des Programmes Gemeindewachstum Zahlen präsentieren wollen, dann wird es nicht funktionieren. Wir müssen in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, und müssen einen klaren Blick kriegen, auch für diese Ordnung. Ich will doch diese Stelle noch mal lesen. Ich sah vier Engel und an den vier Ecken der Erde sie stehen, die hielten die vier Winde der Erde, damit kein Wind wehe über der Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang her herabsteigen, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den Engeln zu, welchen Macht gegeben war und sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, und hier geht es jetzt zunächst um die Erstlingsschar, es sind die 144.000 aus Israel. Etwas Wunderbares, dass Gott hier so anfängt und Israel erfahren darf, dass Gott mit diesem Volk wieder zurechtkommt. Es müssen ja noch die Juden auch aus anderen Ländern herzugeführt werden. Der größte Teil lebt ja noch außerhalb Israels und vor allen Dingen in den Staaten Amerika leben sehr viele. Also Gott wird dann die Welt auch in Verbindung mit diesen 144.000 evangelisieren. Und die Prophetie von Matthäus 24, 14 erfüllen. Dann erst übrigens das Evangelium vom Reich zu einem Zeugnis. Sicher können wir jetzt auch da schon eine Vorerfüllung sehen. Und das Ergebnis ist dann, wie ich schon bezeugt habe, die große Schar, die in Verbindung mit den Gerichten herausgerettet wird. Aber es sind die, die vor dem Thron stehen mit Palmen in den Händen, während wir doch mit ihm herrschen und regieren dürfen und wir bereits in Christus verborgen sind und wir mit ihm schon dort droben sitzen dürfen. Es ist also eine unterschiedliche Stellung. Merken Sie, wie Stellung und Schau doch sehr zusammenhängen. Und das dritte Ziel, die Macht des heiligen Volkes, das Israel, brechen. Das ist also das dritte Ziel der Trübsal. Fruchtenbaum schreibt selber, dass Gott dadurch die Macht bzw. den stolzen Eigenwillen des jüdischen Volkes brechen will. Und wir merken ja auch jetzt etwas, wie hart und starr die Regierung ist gegenüber diesen Angehörigen der Hamas-Bewegung. Nun, ich will darüber nicht urteilen, aber es ist auch so, dass manch einer, der in Israel ist, entweder völlig liberal ist oder auch manche Orthodoxen noch sehr starr sind und das Heil in Christus total ablehnen. Daniel sieht in Kapitel 12, 5 bis 7 dann auch die zeitliche Disposition, innerhalb deren das passiert, eine Frist, zwei Fristen und eine halbe. Das sind also dann die letzten 3,5 Jahre, in denen dann die Frucht dieses Leidens, dieser Katastrophen, dieses Gerichts sichtbar wird. Ich lese zum Abschluss Hesekiel 20 einige Verse noch von Vers 34. Ich will euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern sammeln, in welche ihr zerstreut worden seid. Mit gewaltiger Hand, mit ausgestrecktem Arm, mit ausgeschüttetem Grimm. Und ich will euch in die Wüste der Völker führen, dort mit euch rechten und zurückführen. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das erleben dürfen, dass Gott dieses Volk wieder zurecht bringt. Die Totengebeine bewegen sich und in dem Zusammenhang sagt Hesekiel eindeutig auf die Frage, wer sind die Totengebeine, als sie zusammenrücken und dann mit Fleisch und Sehnen bedeckt werden und der Odem Gottes hineinfährt, es ist das ganze Haus Israel. Deswegen die Drangsal Jakobs, die große Trübsal, aber auch mit einem Ergebnis noch Erweckung, eine große Schar wird errettet. Und die Gemeinde, zu der wir gehören, darf mit ihm, weil alle Verheißungen in ihm Ja und Amen sind, dann herrschen und regieren. Welch gewaltige Zielsetzung. Diese Zielperspektive dürfen wir haben. Einmal, ich will es zum Schluss nochmal zusammenfassen, im Hinblick auf die letzten Endziele von einer klaren Position in Christus aus. Zweitens, damit wir hier ganz konkret immer wieder auch den Blick nach oben richten, müssen wir uns durchlichten, durchrichten lassen. Dürfen wir ständig nach oben schauen, auf das Ziel hin, auf das herrliche himmlische Kleinod unserer wunderbaren Berufung. Dann sollen wir vergessen, was da hinten ist. Und dürfen dann im Hinblick auf die nächsten Ereignisse den Zorn wissen. Dazu sind wir nicht gesetzt. Weil diese Trübsal andere Ergebnisse zeitigt, für Israel eine enorme Wende bringt, für die Völkergerichte bedeutet und dann eingeleitet wird der neue Äon, nämlich dass Jesus Christus bald seine Herrschaft ausüben wird. Sind das nicht wunderbare, gottgesetzte Perspektiven? Ich durfte einiges sagen, ich bin mir dessen bewusst, dass sicher hier und da noch manche Fragen offen sind, aber forschen Sie selber in der Schrift, ob es sich also verhält. Entscheidend ist, dass Gott, der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen, aber nicht ohne uns, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen durch uns. Lassen wir uns mit hineinnehmen, die Zielsetzung nicht verdunkeln, sondern allen Fleiß anwenden, ihn anschauen, damit wir ständig verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Amen.